Bei mir war es von klein auf so, dass ich einfach der Entertainer war. Und jemand, der quasi immer in den Raum kommt und sofort der Clown ist, der hat irgendwann ein unterbewusstes Gefühl, ich muss das ja machen, damit die mich mögen. Und das ist mein größtes Thema. Und das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann immer wieder zur Flasche gegriffen habe oder auch zu Cannabis und mich da betäubt habe, weil ich konnte mir das selber gar nicht glauben, dass ich irgendwo reinkomme und auch ohne dieses überschwängliche Entertainment oder ohne diesen Radio-Fuzzi, der ich ja bin, dass die Leute mich trotzdem mögen. Und das galt es jetzt rauszufinden im letzten Jahr. Und ich glaube, ich habe das auch rausgefunden. Und ich habe das Gefühl, dass da eine Ruhe eingekehrt ist und ich das nicht mehr machen muss. Und das ist so befreiend.
Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche mit Sascha Seelemann darüber, warum Alkohol dazu führen kann, dass du dich von deiner wahren Persönlichkeit so weit entfernst, dass du irgendwann nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist oder wer du sein möchtest. Sascha ist 36 Jahre alt, lebt in Dachau und arbeitet als Radiomoderator und als Musiker. Solltest du in Bayern leben, kennst du seine Stimme vielleicht vom Radiosender Bayern 3. Da moderiert er nämlich, manchmal nachmittags und manchmal spät abends, da wechselt er. Ich habe Sascha kennengelernt vor vielen Jahren, als ich selbst noch beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet habe. Damals haben wir zusammen so eine Dokumentation vertont. Also wir saßen da abwechselnd in der Sprecherkabine und haben den Off-Text gesprochen. Off-Text, das sind so diese Erzählstimmen, die durch Dokumentationen leiten. Und ich weiß noch, wie ich damals dachte, Alter, ist der gut. Und ich weiß noch, wie ich damals automatisch unterstellte, wer so gut ist, wer so toll wirkt und dann auch noch bei Bayern 3 moderiert, der hat sein Leben im Griff. Ich bin also genau auf die Show reingefallen, die ich selbst abgezogen habe. Denn auch Sascha hat zu der Zeit schon gut getrunken. Heute tun wir das beide nicht mehr. Sascha hat jetzt gerade vor einer Woche sein einjähriges Abstinenzjubiläum gefeiert.
Es ist so verrückt, ich sag's dir. Hättest du mich vor einem Jahr gesehen, wahrscheinlich hätten wir uns nicht gesprochen. Wahrscheinlich hätte ich auch nicht so reden können, wie ich jetzt rede. Und ich war einfach ein anderer Mensch. Also ich erinnere mich auch immer wieder dran zurück, wie es war, weil es war ähnliche Stimmung vom Wetter her. Und es war genau vor einem Jahr, als ich einfach so an diesem Rockbottom war. Und jetzt sitze ich hier mit dir und weißt du, das Interessante ist, ich habe dich und deine Arbeit schon früher gesehen, auf Facebook damals noch oder war es gerade ganz frisch Instagram und ich fand es damals schon so beeindruckend und dachte damals schon, ich schaffe das nie und jetzt sitze ich mit dir hier und ich bin schon ein bisschen stolz, dass du das angenommen hast, weil ich habe dich ja angeschrieben bei Insta und ich freue mich total, dass du mit mir sprichst, wirklich.
Dir war also, als ich das alles gestartet habe, schon bewusst, dass du ein Problem hast?
Ja, voll. Ich weiß, dass ich da teilweise auch verkatert in meiner Sendungsvorbereitung saß. Ich habe immer um 9 angefangen in der Früh, weil ich immer nachmittags gesendet habe. Und teilweise saß ich da schon verkatert und dann zwischendurch, wenn man mal kurz bei Insta oder bei Facebook so drüber geswiped hat, habe ich dann gesehen, was du machst und woran du arbeitest. Und da wurde das Stimmchen dann schon so ein bisschen lauter, würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du der Auslöser bist davon, dass ich ein Problem erkannt habe bei mir, aber das war auf jeden Fall Sprit ins Feuer.
Wie lief das ab bei dir, wenn du um 9 Uhr morgens in den Sender gefahren bist, nach München rein, da ins Hochhaus? Wie ging es dir da?
Naja, also so richtig krass wurde es ja bei mir erst vor 2 bis 3 Jahren, als ich die Spätschicht übernommen habe, würde ich sagen. Aber natürlich habe ich auch in meiner Nachmittagssendungsphase auch unter der Woche schon hier und da mal ein Bier getrunken. Also 2-3 Mal die Woche, unter der Woche, würde ich sagen. Und da war es schon so, dass Dienstbeginn war immer 10 und da bin ich dann oft schon um 9 Uhr völlig verballert aufgewacht. Und ich weiß nicht, ob man mir das angemerkt hat. Im Nachhinein ist mir das natürlich super unangenehm und ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Ich habe da neulich auch drüber nachgedacht, wie das wohl war für andere Leute, weil ich ja schon eher dann isoliert gearbeitet habe. Ich hatte eine Sendung ohne Redakteur, also habe mich dann immer eher zurückgezogen und ich dachte immer, vielleicht liegt es an mir als Menschen, weil ich einfach so bin, aber es stellt sich jetzt halt einfach gerade raus, dass ich in meiner Abstinenz lieber mit Menschen arbeite und auch Menschen um mich rum habe. Und das war eben in der Zeit, als ich getrunken habe, nicht so. Deswegen war das schon so, wenn du um 9 Uhr reingefahren bist, dann hast du kurz die Konferenz mitgemacht und bist dann aber lieber alleine am Platz gesessen, damit vielleicht auch unterbewusst die Leute das gar nicht so mitkriegen, dass du am Vorabend vielleicht mal wieder einen über den Durst getrunken hast. Und ich glaube, das macht man so automatisch, weil man sich dafür schämt oder weil man sich das nicht anmerken lassen will. Also es war nicht so, dass es täglich so war unter der Woche, aber da hat es, glaube ich, angefangen. Das war so 2017, 2018, dass ich diesen Nachmittag übernommen habe und dass ich da vermehrt dann angefangen habe, auch unter der Woche abends zu trinken.
Und wie war das on air? Konntest du gut arbeiten in dieser Verfassung?
Ich sage ja, ich war halt schon eher hochfunktional, würde ich sagen. Also ich habe das alles hingekriegt, aber habe natürlich schon auch gemerkt, an den Tagen, wo ich dann am Vorabend nicht unterwegs war, da habe ich anders gesprochen, anders auch die Moderation vorbereitet. Man arbeitet einfach anders, wenn man nichts trinkt. Und ich habe es hinbekommen, aber wenn ich mich jetzt sehe, so in dem Jahr Abstinenz, dann muss ich echt sagen, dass es ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Also ich bin da viel offener und ich spreche auch mehr über mich und ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht mehr so oberflächlich moderiere. Ich meine, das ist ja im Radio schon so. Leute, die Radio hören, wissen ja, dass wir, ich sag nicht, dass wir eine Rolle annehmen, aber Radio klingt halt nach Radio. So ist es einfach schon seit vielen Jahren und das hat auch seine Berechtigung, das liebe ich auch. Aber seitdem ich nichts mehr trinke, habe ich einen Zugang zu mir und kann einfach ein bisschen ehrlicher reden. So ist es halt. Das ist was voll Schönes.
Das ist mega schön. Ich erinnere mich gerade daran zurück, weil ich ja auch immer noch so ganz gut funktioniert habe. Ich weiß aber auch noch, dass ich einmal total verkatert einen Beitrag eingesprochen habe. Lustigerweise darüber, dass eine Münchner Brauerei vom Zentrum an den Stadtrand gezogen ist.
Oh nein.
Und ich habe diesen Beitrag irgendwann nochmal gehört und dachte, krass, ich nenne einfach zwei unterschiedliche Straßennamen. Also ich sage zu derselben Straße einmal A und einmal B.
Echt?
Ja, also zu dieses klassische, ja, das versendet sich. Aber das ist natürlich einfach nicht sauber gearbeitet. Und das heißt, da sind mir damals Flüchtigkeitsfehler passiert, offensichtlich, die mir heute nicht mehr passieren würden, weißt du?
Gut, dass du es ansprichst, weil das ist schon so, ja. Man redet so ein bisschen runter oder man tut dann so, ja, ja, das kriegt jetzt eh keiner mit. Ich glaube, dass es nicht nur uns Sendenden so geht, sondern auch anderen, die arbeiten, dass da einfach so Fehlerchen passieren, die man jetzt eben in dieser trockenen Phase nicht mehr so macht.
Ja.
Also es stimmt schon so, man hat einfach nicht 100% seines Bewusstseins verfügbar. Und krass, dass du das erzählst. Und war dann auch deine Stimme so verkratzt und warst du da auch so einfach völlig verschädelt im Studio gesessen oder wie?
Genau, aber ich dachte ja damals noch, das klingt halt besonders sexy, weißt du?
Oh no. Ja, ja. Na, schau mal, ich klinge jetzt auch rau und verkratzt, aber es liegt halt daran, dass ich einfach in der Früh aufstehe und so eine Stimme habe. So ist es halt. Aber ja.
Du bist dann Richtung Nachtschicht. Ist das ein Karriereaufstieg? Weil ich habe ja mal so im Kopf, Morningshow ist so richtig, also nicht geil im Sinne von gesundheitlich geil, aber ist schon von der Karrierestufe her ziemlich cool. Wie sieht das aus so zwischen Nachmittag und Nachtschicht? Gibt es da einen Unterschied?
Es war ja nicht ganz die Nachtschicht. Die haben wir ja auch von 0 bis 5 bei uns im Sender. Es war diese Spätschicht von 21 bis 0 Uhr. Die habe ich übernommen vor 3 Jahren. Im Zuge von meiner musikalischen Tätigkeit, weil ich auch bis jetzt noch bei Universal unter Vertrag stand und ich dachte mir so, okay, cool, der Kollege vom Abend fällt aus, ich übernehme die Sendung abends, damit ich tagsüber für meine Musiksachen machen kann und abends dann eben noch 3 Stunden sende.
Puh.
Ja, ja, puh, da reden wir gleich drüber. Das ist nämlich auch einer der Gründe, warum das so befeuert wurde, auch der Konsum. Aber natürlich ist die Morningshow die Primetime und es ist auch immer noch so. Ich habe die auch gemacht bei Bayern 3 ein Jahr lang und war da nicht so glücklich, ehrlich gesagt. Weil ich das Gefühl hatte, ich passe da erstens nicht rein, zweitens kann ich nicht so sein, wie ich bin, so irgendwie, aber dann hat das Ego auch gesagt, nee, das ist nichts für dich, mach mal was anderes. Deswegen bin ich auch nach einem Jahr wieder raus und in den Abend gekommen. Dazwischen habe ich noch den Nachmittag gemacht und bei Bayern 3 ist es eh so, du wirst so unterschiedlich eingeteilt. Du kannst eigentlich alles machen, das ist das Schöne bei uns im Sender, wenn du gewisse Dinge kannst, dann wirst du auch irgendwann da landen. Und bei mir ist es einfach das Sprechen über die Musik und über neue Musik, das habe ich immer schon geliebt und ich glaube, das kann ich einfach und das mache ich am Abend jetzt, kann man sagen, hauptberuflich über Musik sprechen. Deswegen bin ich da schon am richtigen Punkt. Aber natürlich ist so eine Spätschicht auch isolierend. Ich habe tagsüber natürlich nicht so viel Zugang zu anderen Leuten, weil die alle arbeiten und abends, wenn ich sende und heimkomme, so Mitternacht, ist auch keiner mehr wach.
Ja.
Und das hat dazu geführt, glaube ich, dass der Konsum auf jeden Fall mehr wurde und stärker wurde. Also 100%.
Um dich dafür fit zu machen, in Anführungsstrichen, oder um diese Einsamkeit irgendwie zu betäuben? Was steckt da dahinter?
Es geht total um Einsamkeit, total um Isolation und Einsamkeit. Ich habe ja auch nicht ein einziges Mal davor getrunken. Also das hatte ich nie, dass ich dann in der Früh aufwache oder mittags oder nachmittags dann schon mein Bier trinke. Es war immer nach der Arbeit. Das war so die einzige Maxime und das einzige, ich würde sagen, für mich damals Positive, dass ich das nicht mache davor. Sondern immer erst, wenn ich alle Arbeit getan habe. Und es lief ja dann auch so ab, dass ich dann tagsüber jeden Tag hier im Wohnzimmer oder draußen irgendwo meine TikToks und meine Insta-Reels gedreht habe oder Songs geschrieben habe oder mit irgendwelchen Leuten musikalisch am Tun war. Und dann bin ich am frühen Abend in den Sender gefahren, habe 3 Stunden gesendet. Und so ging das eben wirklich 3 von 4 Wochen im Monat. Also ich hatte theoretisch über die letzten 3 Jahre eigentlich immer 2 Jobs. Und dazwischen war ich dann auch auf Tour oder war mal mit Sarah Connor auf der Bühne oder mit Eros Ramazzotti war ich unterwegs im Sommer und habe so dieses Musikerdasein auch noch gelebt, was ja auch unglaublich Pressure macht und auch immer diese Frage aufwirft, bin ich gut genug, warum kommt der Song nicht an? Und diese ganze Hinterfragerei, die total am Selbstbewusstsein schrappt, das dann auch mit der Sendung kombiniert abends und dann alleine hier sitzen, das hat mich in so einen echten Tunnel gebracht, würde ich sagen. Und ja, das musste ich echt hinkriegen, dass ich das anders mache. Und das habe ich jetzt im letzten Jahr verändert.
Was steckt hinter diesem, bin ich da gut genug? Ist das Musikerding oder ist das dein Ding?
Das ist auf jeden Fall mein Ding. Und die Musik hat dazu geführt, dass das total verstärkt wird. Weil wenn du als Clown auf die Welt kommst, ich glaube ja schon, dass man gewisse Voraussetzungen hat als Mensch, wenn man auf die Welt kommt und klar, die Umwelt prägt einen, aber es gibt eben Menschen, die wollen gern vorne stehen, die wollen gern auf der Bühne stehen und können das auch und andere, glaube ich, können einfach andere Sachen ganz gut und bei mir war es von klein auf so, dass ich einfach der Clown war und einfach der Entertainer war. Ich möchte jetzt gar nicht meine Familie mit einbeziehen, aber das hat natürlich auch familiäre Hintergründe und ein Kind entwickelt sich und irgendwann, wenn es dann jugendlich wird, entdeckt seine Stärken und jemand, der quasi immer in den Raum kommt und sofort der Clown ist, der hat irgendwann unterbewusst das Gefühl, ich muss das ja machen, damit die mich mögen und das ist mein größtes Thema. Und das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann immer wieder zur Flasche gegriffen habe oder auch zu Cannabis und mich da betäubt habe, weil ich konnte mir das selber gar nicht glauben, dass ich irgendwo reinkomme und auch ohne dieses überschwängliche Entertainment oder ohne diesen Radio-Fuzzi, der ich ja bin, dass die Leute mich trotzdem mögen. Und das galt es jetzt rauszufinden im letzten Jahr. Und ich glaube, ich habe das auch rausgefunden. Und ich habe das Gefühl, dass da eine Ruhe eingekehrt ist und ich das nicht mehr machen muss. Und das ist so befreiend. Ich sag's dir, das ist der größte Benefit neben der Tatsache natürlich, dass ich nicht mehr trinke und das nicht mehr brauche jetzt. Ich kann jetzt einfach wohin gehen und muss nicht das Gefühl haben, oh mein Gott, ich muss jetzt entertainen oder ich muss jetzt lustig sein oder ich muss allen zeigen, wie toll ich singen kann, damit die mich mögen.
Ja, interessant.
Sehr befreiend.
Interessant, dass so eine Stärke dann eben auch zur Last werden kann, ne?
Eigentlich könnte man das total auch mit Konsum vergleichen. Also es ist das Gleiche, wenn man irgendwann nicht mehr aufhören kann zu trinken, ist ja dasselbe, wie wenn du nicht mehr aufhören kannst, Leute zu entertainen. Das ist irgendwie eine Parallele. Und wenn man beides von jetzt auf gleich aufhört, das habe ich ja vor einem Jahr, dann muss man das erstmal lernen, dass man auch wo reinkommen kann und erstmal auch gucken kann, wie sind die Leute so, zu wem will ich überhaupt nett sein? Ach cool, ich muss ja gar nicht zu jedem nett sein. Also ja, das muss man echt lernen. Aber ja, wie du sagst, es ist eine Stärke und man muss halt lernen, dass es nur ein Teil der Persönlichkeit ist, die man ist und das nicht ständig so sein muss, weil du natürlich alle anderen Seiten, wie dass du mal traurig bist, dass du mal wütend bist und so nachdenklich, dass du das eigentlich alles unterdrückst und das war auch der Grund, warum ich dann den Alkohol gebraucht habe, weil ich mich auch selber nicht mehr ausgehalten habe. Das ist einfach auf jeden Fall einer der Gründe.
Das ist spannend, ich denke da gerade drüber nach, weil ich dieses Gefühl kenne, dieses ich kann was gut und ich mach's eigentlich auch gern. Also zum Beispiel, ich bin total gern unter Menschen und bin warm und umarme und ich weiß nicht was, aber ich hatte so eine Phase, in der wurde das so viel, dass ich irgendwann dachte, ich will nur noch allein sein. Ich will Ruhe.
Ja, ja, genau. Und wow, das ist doch voll schön, dass man das dann auch sagen kann, ach so, ich habe ja die Seite auch, dann fahre ich jetzt allein an See und lese ein Buch oder so. Also ich finde es spannend, was man an sich entdecken kann, wenn man eben nicht mehr dieser überschwängliche, nasse Mensch ist. Ich nenne es jetzt mal so.
Herauszufinden und auszubalancieren, wie viel wir unter Menschen sein wollen und mit welchen Menschen wir unsere Zeit verbringen wollen, Wo wir Energie auftanken und wo wir sie lassen, das ist eine Aufgabe, die wir in unserer Abstinenz alle irgendwann zu bearbeiten haben. Und es geht echt auffällig vielen so, dass sie bemerken, ich bin eigentlich auch echt gern mal allein. Ich will eigentlich gar nicht ständig unterwegs sein. Ich brauche nicht ständig Gesellschaft. Ich sitze abends auch nicht da und habe das Gefühl, boah, ich bin so einsam und so lost und jetzt rufe ich meine Freundin an und heul ihr das Ohr ab. Sondern ich genieße diese Stunden mit mir und meinen Gedanken oder mit mir und meinen Interessen. Ironischerweise sind nüchtern also viele von uns häufiger allein, fühlen sich aber weniger einsam. Das ist anders, wenn du noch trinkst. Da fühlst du dich ja andauernd einsam. Erst recht, wenn du so einen Job hast wie Sascha, der als Radiomoderator in der Spätschicht oft allein im Studio steht und dann auch erst nach Mitternacht nach Hause kommt, wenn die meisten einfach schon im Bett liegen. Da gerät nicht nur der Biorhythmus durcheinander, sondern auch das Sozialleben.
Um 11 Uhr klingelt der Wecker, würde ich sagen, an einem klassischen Montag, nachdem ich am Wochenende auch schon feiern war und ein bisschen mehr über die Stränge geschlagen habe als unter der Woche. Ich glaube, ich hatte das ganz gut eingeteilt, dass das Wochenende noch ein bisschen derber und übler war, auch mit Menschen gemeinsam, immer in derselben Stadt, immer in denselben Locations. Und montags, wenn dann eben Schichtbeginn war, um 21 Uhr bin ich meistens um 11 aufgewacht, dann war ich schon total verkatert und verdengelt. Ich habe bis 13 Uhr gebraucht, um überhaupt hochzufahren. Ich sah nicht gut aus, das weiß ich auch. Äußerlich hat man es einfach gesehen, dass ich trockene Haut hatte und super müde war, super schädlich. Ich musste mich zwingen, auch dann Sport zu machen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, so über die letzten 2 Jahre, um einigermaßen danach so eine Art Refreshment zu haben. Ich war aber einfach nie so richtig voll einsatzfähig, würde ich sagen. Dann bin ich meistens so um 14, 15 Uhr kurz eine Runde durch den Wald joggen gegangen, habe dann gegessen. Hab mir zu Hause dann so gegen 3:30 Gedanken gemacht, was mache ich denn jetzt? Was muss ich denn heute noch für TikToks drehen, damit das abends gepostet werden kann? Dann habe ich da 3 Stunden da gesessen, viel Kaffee getrunken. Also kann ich mich auch daran erinnern, dass das auf jeden Fall viele Espressi waren, die da meinen Kopf runtergeflossen sind. Und dann bin ich meistens so gegen 19 Uhr in Sender gefahren, hab meine Sendung vorbereitet, Essen bestellt. Ich habe mir nie die Zeit genommen, für mich selber zu kochen und so, wo ich das so gerne mache. Und dann von 9 Uhr bis 0 Uhr gesendet und immer geguckt, dass man so früh wie möglich rauskommt aus dem Sender, um dann zur Tankstelle zu fahren, um dann sich sein Sixpack zu kaufen, manchmal auch mehr, also 6 mal 0,5 Liter, würde ich sagen. Also waren ja nie 0,3, immer 0,5. Nach Hause gefahren, sofort, das erste war auf den Balkon setzen, Musik anmachen und das erste Bier aufmachen. Und dann war das wirklich, ich würde es Pressbetankung nennen. Das war jetzt nicht so, dass man 1, 2 Bier trinkt und es genießt. Ich war da um spätestens 2 Uhr durch mit den 6, 7 Bier und bin dann ins Bett gefallen, wache am Dienstag um 11 wieder auf und das Ganze wiederholt sich. Und im Laufe der Wochen war das natürlich oft so, dass sich der Zustand von Montag bis Donnerstag verschlechtert hat, weil man eben durch diese Doppelbelastung durch Job und auch Musik einfach die ganze Power gar nicht zur Verfügung hat. Und am Donnerstag war das meistens so, dass ich da eigentlich am Ende war. Und freitags hatte ich immer frei. Da habe ich dann meistens immer bis um 12, 1 geschlafen, um dann eben abends mit Leuten gemeinsam Alkohol zu trinken. Weil unter der Woche war das oft so, dass da einfach keiner mehr wach war, außer der ein oder andere Freund, der in dem Gastrobereich gearbeitet hat, hier in meiner Heimatstadt. Da konnte ich dann immer noch gerade so ein Bierchen mittrinken. Aber dann war dann schon der Laden zu. Und so ging das, glaube ich, ich würde fast sagen, über 2 Jahre. Am Ende war jeder Abend auf dem Balkon ein wichtiger Abend, um eben alles, was ich so fühle, zu verdrängen oder habe mich da so drauf gefreut abends und das auch so gebraucht, einfach gemerkt, der Tag war schon wieder so anstrengend. Oh, hoffentlich komme ich schnell nach Hause. Und deswegen konnte ich mir das auch bis zuletzt nicht vorstellen, dass ich das ohne schaffe. Also, dass ich einfach mal nach Hause fahre und vielleicht noch kurz den Fernseher anmache oder vielleicht auch nicht, mich einfach nur ins Bett leg und einschlaf und mal vor 11 Uhr aufwach. Aber das war ein Ding der Unmöglichkeit.
Was hat dazu beigetragen, dass du den Schritt gegangen bist, zu sagen, okay, aber ich riskiere es jetzt?
Da hat es mehrere Faktoren gegeben. Das Ausschlaggebende war ein gemeinsamer Urlaub mit meiner Partnerin, mit der ich auch immer noch zusammen bin, in Bali. Da waren wir für 3 Wochen und das war das erste Mal, dass wir wirklich jeden Tag zusammen sind, weil ich davor auch oft mir das rausgenommen habe, dass man sich zurückzieht nach Hause, auch wenn es Probleme und Streit gibt, dass man hier einen Rückzugsort hat und sie das nicht mitkriegt, dass ich eigentlich hier auf dem Balkon sitze und mir einen reinkessel. Deswegen war es auf Bali sehr ersichtlich, auch für sie, dass ich das ohne nicht mehr kann. Also, dass ich wirklich jeden Abend Alkohol trinken muss oder das brauche und dann auch unruhig werde, wenn ich es nicht mache. Und da haben wir so einen Streit gehabt. Sie trinkt auch fast kein Alkohol. Also eigentlich trinkt sie gar nicht. Jetzt im Moment zum Beispiel, sie trinkt nicht, weil sie auch eine abstinente Person ist. Hat es auch nie so gemacht. Mhm. Das ist so spannend, weil sie auch, das hat sie auch mal erzählt, durch mich dann auch wieder mehr getrunken hat, obwohl sie es gar nicht wollte. Mhm. Aber egal, wir waren auf Bali, wir waren zusammen unterwegs, wir haben 2, 3, 4 Bier getrunken, wir sind zurück zu unserem Bungalow gefahren und dann kam in mir schon diese Unruhe auf, ich brauche hier mehr. Und das hat sie nicht verstanden. Deswegen bin ich dann nochmal losgefahren, habe dann bei der Tanke 3, 4, 5 Bier gekauft, habe dann vor dem Bungalow, damit sie es nicht sieht, heimlich nochmal 1, 2 Bier getrunken, so 0,3er, und bin dann zu ihr gegangen und dann gab es einen Riesenstreit von wegen, dir ist das Bier ja viel wichtiger als ich und ich wollte doch einfach nur mit dir hier liegen und mit dir den nächsten Tag besprechen. Und traurigerweise dachte ich damals, dass ich im Recht bin. Ich habe das gar nicht gesehen, wie sich dieser Mensch gerade fühlt, weil er schon die 4 Abende davor mitbekommen hat, hey, da gibt's ja immer Konflikte, weil der da trinken muss. Sie hat's ja auch nicht gesagt. Und das war, glaube ich, so eine Art Zündung. Und dann habe ich es auch 2, 3 Abende geschafft ohne. Dann waren wir aber wieder unterwegs. Und als wir zurück waren, hat sich das so aufgedrängt, dieser Gedanke, okay, du kannst es ja gar nicht ohne. Und naja, dann war ich auch anderweitig nicht so richtig glücklich mit meiner Musik, die ich mache, weil die Songs nicht so richtig geklappt und funktioniert haben. Ich war immer in diesem ewigen Strudel. Ist es jetzt gut? Ist es nicht gut? Dann kam die Spätschicht dazu und die Beziehung, die nicht geklappt hat. Also es war wirklich von allen Seiten so, wurde ich befeuert. Und natürlich bist du ja als nasse Person auch nicht fähig, mit nicht mal einem dieser Konflikte umzugehen so richtig, weil du es wegdrängst. Also alles von allen Seiten gab es irgendwie selbstgemachte Probleme. Also ich habe das ja dann auch gemacht vor einem Jahr, dass ich dann eins nach dem anderen angehe und das auflöse. Aber an dem einen Nachmittag, als ich dann aus Bali zurück war, dann war es hier wieder kalt und grau und das war auch so ein Tief, in das ich dann irgendwie gefallen bin. Und dann war ich joggen wieder im Wald, nachdem ich wieder getrunken habe. Und dann hatte ich diesen Moment, dass ich einfach zusammengebrochen bin im Wald und dann am Boden saß und mir eine halbe Stunde die Hände voll geweint habe und mich gefragt habe, was ist denn los mit mir? Warum klappt denn nichts mehr? Und dann ist mir irgendwie die Stimme gekommen, das liegt auf jeden Fall auch am Alkohol. Und ich hatte auch immer einen Verhaltenstherapeuten die letzten 3 Jahre, weil es auch in der Beziehung davor Schwierigkeiten gab mit Sucht. Habe ihm aber nie richtig ehrlich gesagt, wie mein Konsumverhalten eigentlich ist. Also, dass ich das wirklich jeden Abend mache. Bis zum Schluss war es ja so, jeden Abend. Und das wusste der nicht. Ich habe mich auch geschämt dafür, habe es nicht gesagt. Deswegen auch, da denke ich auch traurig dran zurück, dass ich das 2,5 Jahre lang gar nicht angesprochen habe. Und wir haben zwar da mal über so ein Trinktagebuch gesprochen, dass ich das mal anlegen kann. Da war ich aber auch nicht ehrlich zu mir. Und naja, dann habe ich ihn angerufen nach diesem Nachmittag, als ich da traurig am Boden saß und ihm gesagt, ich brauche Hilfe, ich möchte das verändern, ich glaube, ich schaff's nicht alleine. Und dann hatte ich eine Sitzung bei ihm 2, 3 Tage später und er hat mir eine Nummer gegeben und das ist die klientenzentrierte Problemberatung hier bei uns in Dachau und da wurde ich dann vorstellig beim Psychiater vor einem Jahr. In der ersten Märzwoche vor einem Jahr hatte ich diesen Rockbottom, als ich am Boden saß im Wald und da weinend, also wirklich zusammengebrochen bin. So ein großer Mann, der so lustig und so ein Entertainer ist, sitzt alleine im Wald und bricht zusammen. Und wenn ich an mich vor einem Jahr denke, dann tut mir das immer noch so leid, weil ich hätte es nicht früher geschafft, bis dieser Punkt gekommen wäre, dass wirklich irgendwas zusammenbricht in mir. Aber ich wünsche mir das für alle anderen, die zuhören, dass man früh das erkennt einfach und dass man nicht immer gegen die Wand fahren muss vielleicht. Ich meine, ich glaube, manchmal muss was zerbrechen, damit man was verändert. Bei mir war es eben dieser Nachmittag. Ich hatte dann diesen Termin bei dem Psychiater in der KPB, wo ich vorstellig wurde. Mhm. Und den ersten Termin habe ich auch wieder versemmelt, weil ich auch vieles vergessen habe in der Zeit. Ich habe auch gekifft. Mhm. Das war so ein Mischkonsum. Ich habe einfach viele Termine versemmelt. Mhm. Ich war nie ganz da. Also es war wirklich ein Nebel, in dem ich mich befunden habe.
War ja.
Und ja, dann eine Woche später, ich glaube, es war der 15. März letztes Jahr, hatte ich dann dieses Gespräch mit dem Psychiater dort. Der hat mir die Fragen gestellt, die man so stellt. Ich glaube, es waren 5 Fragen und 3 Punkte mussten sich erfüllen. Und bei mir haben sich alle 5 erfüllt, aber die ersten 3 sind die wichtigsten. Nämlich, haben Sie das Gefühl, dass Sie Alkohol brauchen? Also freuen Sie sich schon drauf und machen Sie das täglich? Dann haben Sie das Gefühl, Sie brauchen mehr Alkohol als andere, also die Toleranz, und haben Sie das Gefühl, Sie können das nicht mehr kontrollieren, also Sie können nicht aufhören. Und alle 3 Punkte. Also sind wir mal ehrlich, ich habe das halt immer ad ultimo praktiziert, vor allem auch unter anderen Menschen. Am Schluss war das dann wirklich so, wenn ich mit Leuten unterwegs war, habe ich irgendwann um 1 gesagt, okay, jetzt fahre ich zu mir und mach da weiter. Also es war schon echt eine dunkle Zeit.
Die Fragen, die Saschas Psychiater ihm da gestellt hat, haben mich an den sogenannten CAGE-Test erinnert. CAGE ist ein Akronym, das heißt, der erste Buchstabe steht jeweils für ein Wort oder auch für ein Wortpaar. Im Falle des CAGE-Tests stehen sie für Cut Down, Annoyed, Guilty und Eye Opener. Und passenderweise bedeutet CAGE auf Deutsch übersetzt Käfig. Der CAGE-Test besteht aus nur 4 Fragen zum Alkoholkonsum und die Befragten antworten jeweils mit Ja oder Nein. Rein aus der Anzahl der Ja-Antworten können Ärzte und Psychologinnen schon ziemlich eindeutige Hinweise auf eine Alkoholabhängigkeit gewinnen. Und weil der Test so einfach ist und so schnell geht, machen wir den jetzt einfach nochmal. Also, solltest du noch trinken, beantworte doch mal folgende Fragen spontan und nur für dich mit Ja oder Nein. Erstens, C wie Cut Down. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du weniger trinken solltest? Zweitens, A wie Angry. Hast du dich schon mal darüber geärgert, dass andere Leute dein Trinkverhalten kritisieren? Drittens, G wie Guilty. Hattest du schon mal ein schlechtes Gewissen wegen deines Alkoholkonsums? Viertens, E wie Eye-Opener. Hast du schon mal morgens getrunken, zum Beispiel um dich zu beruhigen oder gegen deinen Kater? Und wie oft hast du Ja gesagt oder gedacht? Wenn das mehr als einmal war, dann kann es sich für dich lohnen, mal genauer hinzuschauen. Und wenn du ganz ehrlich bist, solltest du noch trinken und genau diesen Podcast hier hören, dann hast du vermutlich sowieso schon das Gefühl, dass das nicht mehr so ganz klar geht mit deinem Konsum. Wenn du dich weiter informieren möchtest, ich pack dir in die Shownotes noch 2 richtig gute Videos von meinem YouTube-Kanal. Das eine ist ein Interview mit dem Suchtexperten und Psychiater Dr. Ulrich Kemper. Und wir gehen darin nicht nur auf den CAGE-Test ein, sondern auch richtig tief in die Frage rein, wie du erkennst, ob du ein Alkoholproblem hast. Und wenn du es lieber kurz und knackig magst, ich verlinke dir auch noch mein Video zum Thema Ab wann ist es zu viel? Auch das kann dir gute Anhaltspunkte dafür liefern, ob du schon ein Problem mit Alkohol hast. Sascha hat seine Auswertung vor einem Jahr direkt von seinem Psychiater bekommen.
Dann saß ich da und dann meinte er, also jetzt nach dieser Anamnese, nach dieser halben Stunde, Sie fallen auf jeden Fall ins Raster und wir wollen Sie fragen, ob Sie die Therapie bei uns machen wollen. Die dauert aber 9 Monate, bis zu 12 Monate. Dann habe ich kurz geschluckt und habe aber ohne zu überlegen, also ich bin ja auch ein Mensch, der dann Herausforderungen annimmt, gell? Also es war dann einfach alleine schon da zu sitzen und ihm das zu sagen, war schon ein gutes Gefühl. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und die Therapie sollte dann eben die Woche drauf am Montag losgehen. Dann hatte ich nochmal Geburtstag. Dann habe ich das nochmal genutzt, um zu feiern. So mein letztes Mal, so symbolträchtig. Und dann habe ich am 25. März meinen ersten Tag gehabt und meinen ersten Abend, wo ich nicht trinke. Und dann habe ich das durchgezogen. Dann war ich in der Therapie. Es ist ja so eine ambulante Therapie, wo du berufsbegleitend hingehen kannst. Am Anfang bist du jeden Tag da, von Montag bis Freitag, und hast auch einmal die Woche noch Gruppe. Und ich weiß, dass die ersten 4 Wochen ultra hart waren, dass ich mir erstmal ein ziemlich widerliches Ersatzgetränk gesucht habe. Also ich habe einfach Kräutertee gesprudelt. Kräutertee gesprudelt, weil ich hatte das, kein Scheiß, ich hatte das Gefühl, ich brauche irgendwas, was sprudelt, aber total ätzend ist. Also habe ich einfach so diese...
Hast du im Soda-Stream?
Ja, übel.
Oh mein
meine
Gott.
Freundin saß daneben und hat wirklich Finger im Hals schon gehabt, weil sie dachte, wie kannst du das trinken? Ich glaube, ich habe das für mich jetzt einfach gebraucht, dass ich am Abend irgendwas Sprudeliges habe, was total ätzend ist.
Okay.
Ja, und das habe ich gemacht die ersten 2 Wochen. Du hast ja dann eine Woche so diese Entzugsphase, diese berühmte, wo du dann jeden Tag zum Psychiater gehst und der guckt, zittern die Hände, hast du kalten Schweiß auf der Stirn, kommst du überhaupt klar ohne Medikation?
Mhm.
Bei mir war es wirklich so, dass ich nicht so diese ganz schlimmen Entzugserscheinungen hatte, was mich total gewundert hat, ehrlich gesagt. Aber ich hatte halt nur Einschlafprobleme. Das war das Einzige. Ich glaube einfach, weil der Körper sich immer drauf gefreut hat am Abend und du dann im Bett liegst und einfach nur einschlafen musst.
Was hast du dagegen gemacht? Oder wie hast du die ausgehalten?
Ich habe eine Meditations-App, die hatte ich schon drauf auf meinem Smartphone von einem Jahr schon und da habe ich dann abends immer eine Achtsamkeitsübung gemacht oder geatmet. Das war wirklich nur in der ersten Woche. Danach habe ich geschlafen wie ein Baby und das Überraschende war dann für mich, ich bin dann immer um 8 aufgewacht. Also wann war ich das letzte Mal um 8 Uhr wach in meiner nassen Phase? Das muss Jahre her sein. Ich wusste dann gar nicht, was ich da mit der Zeit anfangen soll. Selbst wenn ich Spätschicht hatte, ich kam dann nach Hause und bin einfach um 00:30 ins Bett und eingepennt und war um 8 wieder wach. Ey, ich schwöre dir, ich bin sogar einmal hoch zum Schloss gefahren hier in Dachau und hab Pfanddosen und Pfandflaschen gesammelt, weil mir so langweilig war. Das ist kein Scheiß.
Oh Gott, ich erinnere mich daran, in diese erste Zeit, wo du denkst, wohin mit all der Zeit?
Ja.
Unglaublich.
Ja, ich meine, was sagen die Leute, die dich sehen beim Pfandsammeln? Ich meine, ich sitze da oben um 8 Uhr in der Früh und denke mir, ich habe hier eh eine Tüte beim Kofferraum, dann mache ich das jetzt. Ja, okay, willkommen. Willkommen in der Abstinenz.
Geil.
Ja. Ja, aber es war trotzdem schön. Also ich muss echt sagen, das ist ja diese berühmte Honeymoon-Phase am Anfang, wenn auf einmal alles so leicht ist und du merkst, ja, ich brauche das, ich will das, ich muss das gar nicht. Das ist eine verrückte Zeit. Das ist auch wie ein Rausch irgendwie am Anfang, wenn man aufhört. Und dann kommt natürlich die bittere Wahrheit und dann findest du raus, warum du es gemacht hast. Und ja, dann geht die Arbeit los.
Und warum hast du es gemacht?
Ich habe es gemacht, weil ich mich selbst nicht mehr mochte und weil ich dachte, ich muss dieser Mensch sein, der alle entertaint. Ich muss dieser berühmte Musiker sein. Ich habe da so einen Druck in mir drin gehabt, dass ich unbedingt was schaffen muss und irgendwie einen Durchbruch erleben muss, damit ich mich ganz fühle. Und es gibt schon diese Stimme in einem, zumindest wenn man jetzt im Entertainment-Sektor arbeitet. Klar, wir machen das, wir stehen vorne auf der Bühne und wir machen das oft und gerne und jeden Tag. Aber ich habe, glaube ich, den Zugang zu dem anderen verloren, der nicht Entertainer ist und deswegen musste ich trinken. Ich wusste gar nicht mehr, wer ist der andere. Und das habe ich rausgefunden im letzten Jahr. Und jetzt muss ich echt sagen, ich mache ja schon viel im Entertainment-Sektor, jetzt gerade auch wieder, während wir diesen Podcast machen. Aber ich kann es jetzt mittlerweile genießen, dass ich das nicht immer brauche und nicht immer bin. Dass ich einfach mal ich bin. Und das klingt jetzt lapidar, aber ich sitze hier mit meinen Filzpantoffeln auf der Couch und mache nichts. Und das mache ich jetzt öfter. Und das habe ich mir in der nassen Zeit am Ende gar nicht mehr so gegönnt oder denjenigen gar nicht mehr so sein lassen, wie er ist. Ich war einfach komplett identifiziert mit der Künstlerfigur und das war auf jeden Fall fatal am Ende.
Also das Warum lag in diesem krassen Erfolgsdruck, den du dir selbst gemacht hast?
Ja, zum einen. Zum anderen ist es auch die nicht vorhandene Fähigkeit, sich auf Menschen einzulassen, weil man so verbittert und so verhärtet ist in dieser Art, irgendwie Erfolg zu haben oder unbedingt vorne zu stehen, dass man eigentlich gar nicht fähig ist, richtig Beziehungen zu führen und alle Freundschaften oder viele davon auch sehr oberflächlich waren. Und das kriegst du gar nicht mehr mit, wenn du in diesem Nebel und diesem Rausch sitzt, weil du denkst, das muss ja so sein. Aber ich bin ganz fest überzeugt davon, dass wahrscheinlich jeder Mensch, der so arbeitet, irgendwie unterbewusst mitkriegt, dass der ehrliche Teil in einem komplett verdrängt wird. Oder es muss ja jetzt nicht nur ein Künstler sein, es kann einfach jemand sein, der sich in die Arbeit stürzt und so viel arbeitet und nur auf den Erfolg aus ist oder irgendwas anderes macht, um das zu unterdrücken, was in einem steckt. Und das habe ich gemacht. Also sowohl mit dem Willen, unbedingt im Mittelpunkt zu stehen, als auch mit der Tatsache zu denken, man ist nicht genug und man muss ja immer beliebt sein. Also die Kombi, die war toxisch, wirklich.
Ja, diese Disbalance, in die du gerätst, wenn du einfach meinst auch, dieser einen Sache alles unterordnen zu müssen, ne?
Ja, und dass man vielleicht nur dafür lebt oder dass das ja klappen muss, weil man ist ja was Besonderes. Also diese Gedanken, die man da hat, wenn man so zielstrebig ist und sich komplett dann so verhärtet. Ich meine, das ist ja nicht so, dass das in dem abstinenten Leben, dass das dann auf einmal weg ist. Es kommt ja trotzdem wieder, diese Gefühle, die man hat. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade meinen Vertrag erfüllt mit Universal und habe meine 14 Songs abgegeben, für die ich unterschrieben habe, und bin jetzt gerade total traurig, dass ich da nicht weitermachen kann mit denen, weil das vielleicht nicht so geklappt hat, wie beide Parteien sich das vorgestellt haben. Und da bin ich jetzt auch traurig und mache mir vielleicht Vorwürfe. Habe ich das richtig gemacht? Habe ich das richtig gemacht? Aber jetzt habe ich einfach gelernt, dass das okay ist, dass man diese Gedanken hat, dass man traurig sein darf, auch wütend sein darf darüber, dass manchmal Dinge vielleicht nicht so klappen und dass es nicht nur mit einem selber zu tun hat, sondern manchmal hat man einfach Pech und man kann das nicht auf Biegen und Brechen haben, was man will manchmal, auch wenn man noch so einen Traum in seinem Kopf hat. Und ja, ich bin da gerade einfach traurig drüber und merke das auch lustigerweise das erste Mal. Ich habe natürlich auch andere Schmerzen erlebt im letzten Jahr in dieser abstinenten Zeit, aber ich habe gelernt, dass der Schmerz, der da ist, dass der ganz durch mich durch muss, dass ich den nicht betäuben muss, weil es immer wieder besser wird. Also der muss durch. Es muss jetzt nicht nur beruflicher Seite passieren, sondern auch privater Seite. Ich habe auch mein Umfeld verändert. Ich habe auch zu meiner Familie leider, muss man sagen, gerade einen anderen Draht, weil ich auch sage, was ich nicht will. Und da muss ich diesen Schmerz aushalten. Und ja. Ich bin ehrlich, weiß nicht, wie es bei dir war, als du angefangen hast, dein neues Leben zu leben. Aber wenn man wirklich süchtig ist oder dieses Krankheitsbild erfüllt, dann muss man schon ein paar Sachen wie so ein Teenager neu lernen.
Ja.
Das ist echt so, wie so eine Pubertät, durch die man geht. Und am Ende ist gut.
Und da sind erstmal alle irritiert und denken, huch, wenn jetzt los?
Ja, ey, die haben dich so verändert.
Was sagst du denn da für Dinge?
Die haben dich so verändert. Du bist gar nicht mehr so nett wie früher. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Ja, weißt du was? Ja, ich bin halt jetzt nicht mehr nur lustig oder nicht mehr nur lieb oder ja, ich will halt Dinge auch mal anders, so wie ich das gerne möchte, machen. Und es kommt dem nahen Umfeld manchmal sehr egoistisch vor, weil man mich als lustigen Clown einfach nicht anders erlebt hat. Aber ja, so ist es halt, Leute. Ja, deal with it. Ich bin jetzt halt ganzheitlicher als davor. Ich bin halt auch mal nicht so nett.
Ja.
Bin jetzt kein Arschloch oder so, aber ja. Ich habe gelernt, auch zu sagen, was ich brauche oder was ich nicht brauche. Und ich dachte früher, ich darf das gar nicht machen.
Als Sascha von seinen beruflichen Herausforderungen erzählt hat, konnte ich so mitfühlen. Und ich musste an ein Buch denken, das ich gerade höre. Dare to Lead von Brené Brown. Falls du meine Arbeit schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich Brené Brown für eine der tollsten Wissenschaftlerinnen überhaupt halte. Sie forscht zu Themen wie Verletzlichkeit, Scham und Mut. Und sie belegt immer wieder, für Verbindung braucht es Verletzlichkeit. Für Mut braucht es Verletzlichkeit. Und für Kreativität braucht es Verletzlichkeit. Es geht nicht ohne Verletzlichkeit. Aber wenn ich mich verletzlich zeige, bin ich natürlich auch angreifbar. Und das tut weh. Wie kann ich also so umgehen mit Kritik, dass ich mich von ihr nicht zerstören lasse und trotzdem noch in der Lage dazu bin, herauszufiltern, was davon konstruktiv ist? Und um diese Frage zu beantworten, zitiert Brené Brown gern Theodore Roosevelts Rede zum Man in the Arena. Und das Zitat geht folgendermaßen. Es ist nicht der Kritiker, der zählt. Nicht derjenige, der aufzeigt, wie der Starke gestolpert ist oder wo der, der Taten vollbracht hat, sie hätte besser machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der wirklich in der Arena ist, dessen Gesicht verschmiert ist von Staub und Schweiß und Blut. Der tapfer strebt, der für eine Sache, die es wert ist, alles gibt. Der im besten Falle schließlich den Triumph einer großen Leistung kennenlernt, und im schlimmsten Fall scheitert, aber scheitert, als er Großes gewagt hat. Und in diesem Zitat stecken einige nützliche Botschaften. Zum einen sagt es, wer in die Arena steigt, wer etwas wagt, wer mutig ist, der wird Fehler machen. Der wird verletzt. Nur Erfolg haben geht nicht. Wer etwas wagt, macht Fehler. Wer sich zeigt, erntet Kritik. Das ist eine Tatsache. Aber wie kann ich nun unterscheiden zwischen Kritik, die gut ist und die mir hilft, und Kritik, die ich nicht ernst nehmen muss, weil sie zu nichts führt? Brown leitet aus diesem Roosevelt-Zitat folgende Handlungsanweisung ab. Wenn jemand mit dir in der Arena steht, sich ebenfalls verletzlich zeigt, Mut hat und etwas wagt, dann hör hin. Wenn jemand dich einfach nur klein macht, schlecht macht, aber selbst nichts wagt, selbst keinen Fuß in die Arena setzt und für nichts kämpft, hör nicht hin. Brené Brown bezog das am Anfang vor allem auf anonyme Internetkommentare von gesichtslosen Menschen, die einfach ihren Hass auskippen, ohne selbst auch nur irgendetwas beizutragen oder voranzubringen. Aber klar, ne, das lässt sich natürlich auch auf die Offline-Welt übertragen.
Ich denke mir immer, wenn du Kritik bekommst, hast du es geschafft. Das weiß man am Anfang aber nicht. Am Anfang denkt man vielleicht, ich möchte, dass alle das lieben oder alle das mögen. Aber wenn man erkennt, dass das egal ist, weil du nicht von allen gemocht werden kannst einfach und dass gerade wenn du polarisierst oder wenn du ehrlich bist mit deiner Arbeit, dass nicht alle das gut finden werden, dass das eigentlich der Grund ist, warum man weitermacht. Und das Problem ist aber, man sieht, glaube ich, die viel größere Menge an Menschen, die das vielleicht mögen, gar nicht, weil man einige wenige Kommentare, die man bekommt, für absolut voll nimmt. Und bei mir geht es jetzt, glaube ich, weniger um Kommentare, sondern eher um so Labelmeinungen oder um Meinungen von wichtigen Mitarbeitenden in so Label-Konstrukten. Natürlich denkt jeder, er weiß, was Erfolg bedeutet und am Ende weiß es doch keiner und man braucht auch ein bisschen Glück. Aber ich hätte wahrscheinlich in so einem Label-Konstrukt nie ehrlich und authentisch sein können weiterhin. Also klar, ich bin der Meinung, egal was man macht, wenn man das ehrlich macht, macht man sich verletzlich. Wenn man sich verletzlich macht und mutig ist, wird man belohnt. Das weiß ich jetzt auch. Das ist wurscht, welcher Job das ist, glaube ich. Aber in diesem Labelkonstrukt als Musiker, natürlich ist es erfolgsorientiert. Natürlich wollen die auch, dass das Geld, was sie dir an Vorschuss bezahlen, dass es wieder zurückkommt und suchen deswegen Songs aus, die in ihrem Ermessen hittiger klingen. Und dann trittst du vielleicht als authentischer, ehrlicher Künstler an, der am Klavier sitzt und endest dann als eine Kaugummi-Pop-Figur. Das
DJ
passiert
Bobo.
Ja auch. Nee, ganz kurz, ich habe riesen Respekt vor DJ Bobo.
Okay, Entschuldigung.
Ja, nee, aber schau mal, bei DJ Bobo ist, glaube ich, so, das ist ein gutes Beispiel. Schau mal, DJ Bobo war immer extrem authentisch in seiner Kunst, weil er kapiert hat, okay, das ist gerade in Techno und darüber rappen, so ein bisschen. Dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, ich bin eigentlich kein Rapper, aber ich mache das jetzt einfach mal, aber ich inszeniere es auf meine Art und Weise. Und heute macht DJ Bobo die fetten Live-Shows von Helene Fischer und die ganzen Fernsehshows, die konzipiert er.
Ja.
Das macht er und ich glaube, er hat einfach rausgefunden, ja, scheiße, vielleicht bin ich nicht der beste Rapper, aber ich habe Bock zu choreografieren, zu tanzen, eine fette Burg auf die Bühne zu stellen und das auf meine Art und Weise zu machen. Und das ist echt bewundernswert. Genauso übrigens bei Helene, das finde ich auch krass. Aber um darauf zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, dass man scheitern muss, damit es weitergeht und dass das zum Leben dazugehört. Das stimmt. Und ich glaube, was ich jetzt in dieser Label-Zusammenarbeit gelernt habe, es ist ja nicht so, dass die mich verbiegen wollten oder so. Die haben halt gesagt, pass mal auf, klar, du bist der Typ am Klavier, du singst ehrliche Songs, das finden wir Wahnsinn, aber du musst natürlich schon auch schauen, dass du Songs rausbringst, die irgendwie kommerzieller sind und größer werden und gehört werden. Und da habe ich mich schon ein bisschen verbogen.
Ja.
Ich hätte einfach sagen können in den Label-Meetings, hey, ich will nicht, dass der Song rauskommt, weil das bin irgendwie nicht ganz ich. Jetzt sind lauter Songs raus, die alle wunderschön und authentisch sind und auch vielen anderen Menschen gefallen, auf jeden Fall. Aber es ist nun mal so als Künstler, ich glaube, dass einem nicht jeder Song selbst zu 100% gefallen kann. Man schreibt ja auch Musik für andere und immer nur zu 150% das, was in seinem Leben passiert, aufzuschreiben und zu denken, das wird allen gefallen, ja, das funktioniert nicht. Ich glaube, da gibt's einfach zwei Wege. Einmal, du schreibst Musik für andere oder du schreibst Musik für dich. Und ich glaube, das habe ich jetzt ganz gut hingekriegt die letzten 3 Jahre, aber jetzt ist schon an der Zeit, jetzt in diesem Neustart ohne Label-Zusammenarbeit, da wird wahrscheinlich mehr Authentisches rauskommen.
Ja, und das finde ich halt total spannend. So, inwieweit verändert deine Abstinenz denn deine berufliche Tätigkeit? Vielleicht auch beim Radio?
Total. Ich habe es mich erst nicht getraut, weil das auch so eine Sache ist in meinem Job, dass ich niemandem zu nahe treten will oder vielleicht auch gar nicht so sehr sagt, was ich jetzt will oder was ich gerne anders hätte, damit ich vielleicht meinen Job nicht verliere oder damit die mich vielleicht weiterhin mögen. Und ich habe gesagt zu meiner Chefin, ich mag nicht mehr abends arbeiten, ich mag nicht mehr alleine da sitzen, ich möchte mein Team zurück. Und das hat sich schon verändert. Ich sage jetzt schon auch, was ich eben nicht mehr möchte oder was ich mir wünsche. Davor habe ich es einfach immer angenommen und einfach so gemacht, weil ich mir dachte, ja, das gehört halt so.
Mhm.
Und da bei ihr zu sitzen und einfach mal zu sagen, ich wünsche mir das anders. Ich wünsche mir das und das zurück. Und ich möchte nicht mehr da alleine sitzen, weil mich das isoliert und mich alleine sein lässt. Ich möchte gerne mein Team wieder. Ich war ja früher eher so ein Lonesome Wolf, also ich war eher so ein Einzelkämpfer. Und die Leute wussten, glaube ich, auch gar nicht so richtig, wie sie mich nehmen sollen, weil ich eben auch am Nachmittag, wenn ich da gearbeitet habe, eher nicht so mit den anderen mittags zum Essen mit bin oder nicht so da gemeinsam Dinge umgesetzt habe, sondern eher alleine. Und da macht sich dann schon ein Bild auf von dir. Und das ist jetzt so, wenn ich jetzt meine Tagesschichten mal mache, die bekomme ich ja auch, vor allem in den Ferien habe ich dann tagsüber Sendung, dann glaube ich schon, dass die Leute auch merken, der ist ja ein bisschen geselliger geworden. Der mag ja schon bei uns auch sitzen mittags. Ach ja, ich weiß jetzt, wie ich ihn nehmen soll oder nehmen kann. Und das hat sich verändert, dass ich einfach offener geworden bin, dass ich auch die Gemeinschaft suche, weil ich weiß, dass man das nicht immer alles alleine schaffen muss. Das ist ja auch ein Punkt, warum ich getrunken habe, weil ich immer dachte, okay, alle Probleme, die ich habe, alle zwischenmenschlichen oder arbeitstechnischen Probleme, die muss ich alleine schaffen, weil ich das von früh auf schon so gemacht habe.
Mhm.
Und ich weiß jetzt mittlerweile, erstens, du kannst dir aussuchen, mit wem du arbeiten willst oder mit wem du befreundet sein willst. Zweitens, du kannst authentisch sein, so wie du bist. Und die Leute, die dich nicht mögen, ja, die triffst du halt nicht mehr. Also, das hat sich schon verändert im arbeitlichen Umfeld. Ich bin einfach ein Stück weit empathisch und ehrlicher geworden, glaube ich.
Das kann ich gerade sehr nachempfinden, dieses, oh, ich kann ja sagen, was ich möchte und ich habe ja ein Mitspracherecht und ich muss nicht einfach alles erfüllen, weil das praktisch ist für andere.
Wahnsinn, oder?
Das ist echt krass.
Es ist so eine Erleichterung und auch so eine Offenbarung.
Boah.
Ich meine, es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, die im Job vielleicht nicht so gut sagen können, was sie wollen, weil sie vielleicht wirklich ihren Job verlieren.
Mhm.
Aber wenn man das eben mit einem Suchtmittel kompensiert, dann ist, glaube ich, die Offenbarung noch viel größer, dass man das schon darf.
Wie hat denn deine Chefin damals reagiert, als du das gesagt hast, ich möchte keine Abendschichten mehr machen?
Total cool. Also zuallererst mal haben wir da, weil es ja schon auch so war, dass ich das jetzt nicht so im Sender geoutet habe sofort, sondern ich habe dann nach 7 Monaten Therapie habe ich diesen Song rausgebracht, Ekstase, und habe das dann über Insta und über meinen Musikkanal öffentlich gemacht, dass ich ein Suchtproblem habe und dass ich abstinent lebe.
Wir tanzen noch einmal den letzten Tanz. Gib mir noch einmal noch deine Hand. Noch einmal Ekstase. Vielleicht kann ich dann von vorn anfangen.
Und natürlich hat sich das auch in meinem Sender ein bisschen verbreitet, diese Nachricht, weil die natürlich alle bei Insta verbunden sind mit mir. Und das erste Gespräch, was ich mit meiner Chefin hatte, obwohl ich über die neue Schicht sprechen wollte, war, ja, warum hast du das nicht früher gesagt? Warum bist du nicht früher zu uns gekommen? Wir hatten ein bisschen das Gefühl, dass du uns da vielleicht gar nicht vertraust. Und ich glaube, jetzt bei uns in dem Entertainment-Sektor ist es schon so, da gibt man schon was drauf, dass der andere dann einfach kommt und sagt, hey, mir geht's so und so, weil wir einfach kommunikativ sind. Und gleichzeitig muss ich aber auch ehrlich sagen, war das, glaube ich, eine gute Entscheidung, nicht sofort zu Bayern 3 zu gehen und das zu sagen, weil ich das ja für mich entschieden habe. Ich habe entschieden, ich möchte die Therapie machen, ich möchte weiterhin arbeiten, ich hatte keine Probleme, meinen Job zu machen, war hochfunktional, es hat ja meinen Job nicht eingeschränkt. Ich glaube, wenn die Chefetage oder deine Mitarbeitenden merken oder deine Arbeitskollegen, dass du ein Suchtproblem hast, ja, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn du die Therapie machst, dass du das auch ansprichst, weil du da ja noch oft stationär bist und so. Aber bei mir, ich habe mir da echt Zeit gelassen. Deswegen war das Erste, was wir angesprochen haben, gibt es da Vertrauensprobleme? Dann habe ich gesagt, nein, es ist kein Vertrauensproblem, es war meine Entscheidung. Und ich wollte den Punkt, an dem ich es sage, selbst bestimmen. Und das ist jetzt der richtige Punkt.
Mhm.
Klar, nach meinem Outing auf Insta und so, aber dann musste ich erstmal erklären, was Sucht überhaupt ist, dass es dieses Stigma gibt vom Menschen, der 2 Wodka-Pullen trinkt und unterm Tisch liegt mit vollgebieselter Hose. Und da gibt's einfach krasse Sichtweisen, glaube ich, auf Sucht, weil alle sagen, war das wirklich so doll bei dir? War das wirklich so schlimm?
Mhm.
Und dann muss man das erstmal erklären, dieses Spektrum und auch den Typ, den du bedient hast als Süchtiger. Und dann hat sie auch schon gleich gesagt, ach krass, ja okay, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dann würde ich mir ja über mich und mein Umfeld auch mal Gedanken machen, weil da gibt's ja auch Leute, die täglich trinken. Und dann merkst du schon, dass du so ein Spiegel wirst. Das kennst du vielleicht auch,
ja,
dass du dann mit Leuten im Raum bist und dann vielleicht wird das ein bisschen runtergespielt. Vielleicht kommt echt so eine, boah krass, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Muss ich mir auch mal Gedanken über mich oder vielleicht über andere machen um mich rum. Und ja, dann lockert das schnell auf. Und dann haben wir sofort über mein Anliegen gesprochen und sie hat das sofort verstanden. Ich habe einfach gesagt, ich vereinsame da abends und ich möchte das gerne anders machen. Ich möchte mein Team zurück. Ich habe das Bedürfnis, euch zu sehen und zu hören. Mhm. Und ich wünsche mir, dass ich bald wieder tagsüber in eurem Sender bin. Da hat sie gesagt, hey, das verstehen wir total und das ist total klar, aber im Moment geht es nicht von heute auf morgen, weil wir Verpflichtungen haben. Und klar, du kannst jetzt ja nicht, wenn du eine Abendsendung annimmst, dann rechnen die mit dir und dann bist du der Mann des Abends einfach. Und ehrlich gesagt, ich liebe diese Sendung, ich liebe den Inhalt der Sendung. Ich mag nur die Uhrzeit manchmal nicht, weil sie mich halt isoliert. Also haben wir uns darauf geeinigt, dass man mich vielleicht, wenn es geht, so oft wie es geht im Tag einsetzt.
Mhm.
Und damit fahre ich im Moment ganz gut und wer weiß, ich meine, ich bin dem Sender treu. Ich wollte immer dahin, seit ich Radio mache und ich liebe es auch immer noch, über Musik zu sprechen. Ich freue mich, wenn es in den nächsten Jahren einfach klappt, dass sich das vielleicht auf den Tag umschiebt. Ich bleibe auf jeden Fall dran.
Das freut mich voll. Also ich habe mit dem BR auch super Erfahrungen gemacht. Ich habe ja damals, bevor ich meinen Podcast gestartet habe, bin ich zu meiner damaligen Chefin gegangen und habe ihr das erzählt. Ich meine, es war 2016, es gab in Deutschland keine Sober-Szene und nix. Und ich dachte echt, boah, wenn ich das jetzt sage, ziehen die mich vom Mikrofon ab, ziehen die mich von der Kamera ab.
Mhm.
Aber ich musste es einfach vorher abklären, ne? Klar, bevor ich mit sowas rausgehe. Und ich weiß noch ganz genau, die saß vor mir, sagte, ist richtig, ist wichtig. Mach du mal, ich kümmere mich darum, dass die Chefetage darüber Bescheid weiß. Und ich bin da rausgegangen und dachte, geil.
Mhm.
Also das rechne ich ihr heute noch sehr, sehr hoch an.
Wow.
Hammer, ehrlich, das war so wichtig für mich damals, wie sie da reagiert hat. Ich war eh wirklich gern beim BR.
Ja, ich bin auch immer noch gerne da und es ist ein großer Haufen von Menschen, die alle dasselbe wollen. Wenn ich das höre, was du sagst, dann habe ich schon wieder das Gefühl, es lohnt sich einfach, ehrlich zu sein und dazu zu stehen.
Mhm. Was war dein größtes Aha-Erlebnis so im letzten Jahr?
Ich glaube, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, eben, dass man ja gar nicht so sein muss, wie man vielleicht die letzten 5 bis 10 Jahre war, dass es noch etwas dahinter gibt, nämlich das einfach pure, authentische, liebenswerte Ich.
Mhm.
Natürlich ist es nicht nur liebenswert, aber das ist ja das Schöne, wenn man...
Es ist wertvoll.
Genau, und dass das wertvoll ist, weil man das selber von sich sagen kann und nicht von außen diesen Zuspruch und diese Bestätigung braucht, dass du wertvoll bist. Klar kann jemand, der dich liebt, dir sagen, hey, ich liebe dich, weil du wertvoll bist, aber dass du sagst, ich liebe mich, weil ich wertvoll bin und ich mag mich ja wirklich, wie ich bin, das war bei mir das größte Aha-Erlebnis, aber davor ist noch was anderes passiert. Ich vergleiche das immer mit einem Raum, den man so ausbrennt von Unkraut. Kennst du dieses Gasding, wo man das Unkraut am Boden wegflammt?
Ja.
Genau. So hat sich das angefühlt, dass man in so einem Raum voller Unkraut ist und das erstmal alles ausbrennt. Und ich bin da echt durch Phasen der Wut, der Trauer. Ich war da unglaublich traurig. Ich habe geweint ohne Grund. Ich war wütend ohne Grund. Das war wirklich wie wenn man so durch einen Kokon sich, klingt jetzt echt pathetisch, aber durch so einen Kokon sich durchkämpft und am Ende steht da ich. Und ich bin da so froh und auch so stolz drauf, dass ich das rausfinden durfte, dass das ohne Alkohol geht und dass das Ich dahinter, das abstinente Ich, ein schönes und ein gutes Ich ist und dass da ganz viel Ruhe drin steckt und auch Geduld mit sich und dass man da über sich selber lachen kann und ja nicht alles so für voll nimmt. Ich habe ja auch natürlich durch den Alkohol Dinge überdramatisiert und das hat sich Tage gezogen und ich bin dem aus dem Weg gegangen und so. Und jetzt denke ich mir, ja okay, komm, das kann ich ab, gib mir alles. Und das ist voll schön, weil also zu wissen, dass man das aushält, das ist ein großes Aha-Erlebnis und dass das, was man ist, echt schön ist.
Mhm.
Da freue ich mich so drüber. Jetzt gerade auch, wo ich mit dir drüber spreche.
Da freue ich mich auch riesig mit dir. Das ist die Kernerkenntnis.
Ja, voll, total.
Wo ist gerade deine größte Herausforderung noch?
Es gibt noch Teile in mir, die mein altes Ich repräsentieren. Und dazu gehört auf jeden Fall der Musiker und der Entertainer. Jetzt ist es natürlich gerade so, dass mein Vertrag endet mit diesem Label und ich mir noch ein bisschen vorwerfe, dass ich nicht das geschafft habe, was ich gerne geschafft hätte. Und dass mich das traurig macht und dass ich mir das anders gewünscht hätte, dass ich mich abgelehnt fühle oder dass das nicht gut genug war. Das sind ja alles die Themen, die ich als nasse Person ständig hatte und jeden Tag hatte. Und die größte Herausforderung ist gerade einfach zu sagen, ja, das hat nicht geklappt. Oder ja, eine Zeit endet, eine neue kommt. Und deswegen bin ich ja jetzt nicht kein Musiker mehr oder so. Aber ich mach's halt jetzt alleine. Und eigentlich ist es die ultimative Freiheit, weil ich jetzt rausbringen kann, was ich gerne möchte. Und das ist auch eine Herausforderung, sich das zu glauben, dass das gut ist und dass das schön ist, weil man vielleicht ein Gefühl hat.
Du siehst die Chance.
Genau, ich mach das jetzt einfach. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, weil, schau mal, ganz ehrlich, wenn man in so einem Label ist als Musiker, ist es ja auch immer so ein bisschen wie der große Bruder. Man kann sich dahinter verstecken und zu sagen, ich bin Universal-Künstler oder so.
Oh, ja.
Aber jetzt ist es so, jetzt merke ich gerade, komme ich irgendwie raus, wie so ein Einsiedlerkrebs, der gerade das Haus wechselt. So, ich war eigentlich in einem viel zu engen Haus, will aber gar nicht ausziehen und vor mir liegt ein größeres, so eine Drei-Zimmer-Wohnung für mich alleine. Ja, dann gehe ich da jetzt doch rein in das Schneckenhaus. Das mache ich jetzt. Aber ich habe noch ein bisschen Schiss davor und das ist eine Herausforderung auf jeden Fall.
Ja, verstehe. Ah, das wird gut.
Ich glaube auch, dass es gut wird. Ja, voll. Aber Angst habe ich trotzdem.
Ist ja auch okay.
Ja.
Das gehört ja auch dazu. Ey, ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Wahnsinn, was du da in einem Jahr an Veränderungen herbeigeführt hast. Das ist fantastisch. Ich freue mich riesig mit dir. Und ich freue mich riesig, dass auch du das so öffentlich machst und Leuten damit Identifikationsfläche bietest und dazu beiträgst, dass immer mehr Leute es dann auch öffentlich machen können.
Voll. Ich wollte es auch sagen, ich liebe die Arbeit, die du machst, Nathalie, und ich weiß, dass du das mit ganzem Herzen machst. Und deswegen dachte ich so, okay, dann bin ich ja auch nicht alleine. Ja, dann schreibe ich ihr und jetzt bin ich Teil davon. Und deswegen ist es schön, dass diese Community wächst bei Menschen, die vielleicht auch sich vorne hinstellen und das einfach sagen. Ich finde es auch toll, was du machst, immer noch. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht immer einfach ist. Und ich finde es großartig, dass du immer noch da dran bleibst. Ist einfach cool.
Dankeschön. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und ich freue mich auf deine Songs, die da jetzt entstehen werden.
Ey, die wirst du mögen.
Ich mag eh, was du machst, aber mit dieser Veränderung wird es noch besser.
Ja, es wird gut.
Bis dann.
Ciao, ciao, Nathalie.
Saschas Webseite und einen Link zu seinem Song Ekstase packe ich dir in die Shownotes. Dort findest du auch die beiden Videos, von denen ich gesprochen habe und dort findest du das Buch von Brené Brown, aus dem ich zitiert habe. Wenn du meinen Podcast gern hörst, wenn er dir hilft, dann würde ich mich total freuen, wenn du eine Rezension für ihn schreibst und ihn mit ganz vielen Sternen bewertest. Du trägst damit dazu bei, dass er sichtbarer wird und dass immer mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Falls du nicht genau weißt, wie das geht mit der Bewertung, in die Shownotes habe ich dir auch noch eine Anleitung reingepackt. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Frühling und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.